Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten.
7:35 Uhr, der Länderblick in den Informationen am Morgen. Im Frühjahr 1999 soll das deutsche Parlament im neuen Reichstagsgebäude in Berlin seine Arbeit aufnehmen. 80 Wochen bleiben noch bis zur geplanten Fertigstellung. Kommen die Bauarbeiten in Verzug, so wäre ein nicht absehbares Desaster im Bundestag die Folge. Immerhin sind die Rohbauarbeiten termingerecht abgeschlossen worden. Für Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth Anlass für eine Ortsbesichtigung. Dieter Nürnberger mit Innenansichten aus dem Reichstag.
Der Terminplan erlaubt nur eine kleine Unterbrechung der Bauarbeiten. Hoher Besuch aus Bonn. Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth und der Vorsitzende der Baukommission des Bundestages, Dietmar Kansi. Beide vorschriftsgemäß mit Helm, im Schlepptau Dutzende von Journalisten. Zwei Wörter prägen diese Baustellenbesichtigung. Termingerecht und vor allem kostengerecht. 600 Millionen Mark für den Umbau des Reichstags sind eingeplant und die gute Botschaft lautet, bei den Kosten, soweit es sich bislang absehen lässt, bleibe man sogar mit rund 20 Millionen darunter. 80 Wochen bis zur Fertigstellung und es wird schwer, sich genau dies vorzustellen. Nackter Beton im zukünftigen Plenarsaal, entkernt, so die Architektensprache. Eine große, eine hohe Halle. Zurück zu den Ursprüngen, wie Dietmar Kansi erläutert.
Denn was in der Nachkriegszeit gemacht wurde, es war eine andere Zeit, es war ein anderer Geist unter dem Architekten Baumgarten. Wer sich zurückerinnern kann, dies waren im Wesentlichen zwei große Hallen. Die erste, die Westhalle, eine Ausstellungshalle und die andere ein unbrauchbarer Parlamentssaal. Und wir haben jetzt diesen Raum neu gegliedert mit großen Zuschauertribünen, die richtig in das Herz dieses Parlaments hineinziehen, mit einer neuen Sitzordnung.
Im Plenarsaal, dort wo früher die Zwischendecke war, sind schon die Stahlbetonstützen für die Besuchertribüne eingezogen. Der Rohbau ist soweit fertig. Inzwischen sind die Haustechniker mit ersten Arbeiten hinzugekommen. Innen also alles neu, an alten Plänen orientiert, Rita Süssmuth.
Das Äußere seine Gestalt nicht verändert hat, das aber das Innere, das Alte mit dem Neuen verbindet. Und das insbesondere das, was am Alten wichtig ist, auch in aller Klarheit zum Ausdruck kommt.
Von außen seit wenigen Tagen sichtbar die ersten Konstruktionen für die gläserne Kuppel des Architekten Sir Norman Foster. Termin und kostengerecht. Termin für die Fertigstellung Ende 1998. Dietmar Kansi rechnet dann mit einer Übergangszeit von 3 bis 4 Monaten. Der letzte Schliff, Bonner Erfahrungen. Im Mai 1999 wird der Reichstag dann eröffnet mit der Wahl des Bundespräsidenten. Einen neuen Beschluss des Ältestenrats über die Fertigstellung der Abgeordnetenbüros, so Rita Süssmuth, benötige man nicht. Der Luisenblock wird wohl erst im Jahre 2000 fertig sein. Bis dahin werde mit Altbauten, die ohnehin hergerichtet werden müssen, vorlieb genommen. Nein, nur kein Zweifel am termingerechten Zeitplan.
Der Umzug befindet sich im Volldampf auf der Strecke nach Berlin und er wird auch 1999 den Kopfbahnhof der Hauptstadt erreichen. Auch in den Fahrplänen der Deutschen Bahn AG wird sie Ihnen den Zeitpunkt dann festlegen, wenn der Zug gerade auf der Strecke ist und nicht 1997.
Schließlich und endlich wird der erste Teil des Rohbaus der Kuppel besichtigt. Künftig offen für alle Besucher des neuen Deutschen Bundestages. Der Blick über die Baustellen, über die Dächer von Berlin. Schließlich und endlich Begeisterung bei der Bundestagspräsidentin.
Wenn das fertiggestellt ist, sind nicht nur die Abgeordneten in wirklich sehenswerten Gebäuden untergebracht. Auch die Berliner und Berlinerinnen werden stolz darauf sein, was in Berlin zustande gekommen ist. Ich danke.
Der Länderblick aus Berlin von Dieter Nürnberger.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten.
Exakt 7 Uhr, 59 Minuten vor 8, das Podium in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Die Wirren der Nachwendezeit sind auch an dem traditionsreichen Dresdner Kreuzchor nicht spurlos vorbeigegangen. Unter dem seit 1991 amtierenden Kantor Gotthard Stier häuften sich die Klagen über mangelnde Traditionspflege, Qualitätsverlust und fehlende Nachwuchspflege. Am Ende wurde der Kantor fristlos entlassen. Ein Rechtsstreit folgte. Die Stelle blieb lange unbesetzt. Seit einem halben Jahr leitet nun Roderich Greile den Dresdner Kreuzchor. In dieser Woche fanden die ersten Aufnahmeprüfungen statt. Jacqueline Vogel war dabei.
Ich wollte von Beruf Musiker werden und da hat meine Mutter mir vorgeschlagen, dass ich hierher gehe. Dann.
Bei mir war das ganz anders. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass der Kreuzchor Drittklässler sucht und da habe ich das meiner Mama gezeigt, aber die hat gesagt, nee, das sind nur ganz talentierte Jungs.
Wie habt ihr das gemacht?
Also man soll eigentlich nie Angst haben vor der Prüfung. Ich habe mit meiner Mutter jeden Tag geübt.
Man sollte aber trotzdem ruhig bleiben.
Ja. Versuchen, einen kühlen Kopf zu behalten.
Cool bleiben, das ist der Tipp der Kruzianer aus der 4. Klasse an den 8 bis 9 Jahre alten potenziellen Chornachwuchs. Mit diesem Erfolgsrezept schaffen es immerhin jedes Jahr knapp 20 Jungen, die Aufnahmejury zu überzeugen. Egal ob in Bermudas und T-Shirt oder weißem Hemd und Fliege. Vom wahren Talent lenken auch zwei verschiedene Socken an den Füßen nicht ab. Scheinbar ist diese Viertelstunde die wichtigste im Leben. Die Jungen sind erfrischend aufgeregt. Zu DDR-Zeiten kam etwa ein Drittel der Kruzianer aus christlichen Elternhäusern. Andere lockten Reisen ins kapitalistische Ausland. Kruzianer bekamen das Abitur fast geschenkt. Ein lukrativer Studienplatz war garantiert. Mit dem Wegfall von Privilegien der Vorwendezeit sank zunächst die Zahl der Chorbewerber, die früher aus der ganzen DDR von Musiklehrern und Kantoren delegiert wurden. Von solch günstigen Arbeitsbedingungen träumt heute Dorit Keucher, verantwortlich für den Nachwuchs des Dresdner Kreuzchores.
Ich schicke zwar an die Grundschulen Briefe und auch diese Informationsmaterialien und ich freue mich dann, wenn Rückmeldungen kommen, aber man kann es eben nicht verlangen. Das war früher anders, wo man also dieses System hatte, das gemeldet wurde und dass man sich auch rechtfertigen musste, wenn keiner empfohlen wurde. Ich denke auch, dass die Eltern einfach bereit sein müssen, ihr Kind hierher und diesen Weg eigentlich auch ihrem Kind zutrauen und ihr Kind auch letztendlich ein Stück abgeben. Ne? Aus Ida Oberstein ist einer bei uns im Chor, der in der 4. Klasse singt. Am Freitag kommt ein Junge aus Rostock, der sich hier zur Aufnahmeprüfung vorstellt.
Sing noch mal die erste. Und.
Die schönen Stimmen des Kreuzchores kommen traditionell aus der Lausitz, dem Erzgebirge und aus Dresden. So wie früher auch schon suchen die Eltern nach lebenswerten und damit attraktiven Bildungsmöglichkeiten für ihre Kinder. Der Kreuzchor und die Kreuzschule spielen deshalb, so scheint es gerade heute, wieder eine Sonderrolle, erklärte mir die Mutter von Hendrik Schmidt.
Die ganzen Umstände hier an der Schule sind eigentlich uns sehr angenehm. Das fängt an, die Schulbildung, 3. Klasse bei der Frau Klenner war im Prinzip, sie hat die Schüler verbessert in ihren Leistungen. Disziplinmäßig ist es viel besser als an der Grundschule, wo wir herkommen. Es mag Zufall sein, aber die Motivation der Schüler ist wahrscheinlich schon bei den Kleineren anders als an anderen Schulen.
Musikalische Eignung, gute schulische Leistungen und die Fähigkeit, sich der Gemeinschaft des Kreuzchores anzupassen, das sind Grundvoraussetzungen, die jeder Sänger mitbringen sollte. Kreuzkantor Roderich Greile stand vor gut einem Jahr selbst als Prüfling vor dem Kreuzchor und war mindestens genauso aufgeregt, gesteht der ehemalige Kirchenmusikdirektor aus München heute.
Als ich aber angesprochen wurde, ob ich mich hier vorstellen würde, da war mir klar, dass das natürlich auch eine ausgesprochene Ehre ist, für so eine Aufgabe in Betracht gezogen zu werden. Also habe ich gedacht, gut, ich fahre her und mache meine Sache so gut wie möglich. Und dann habe ich hier eine Welt erlebt, die mich wirklich begeistert hat. Jetzt sehe ich darin einfach eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, weil es ist ein Modell der Menschenbildung, wo sich christliche Elemente und humanistische Elemente so integrieren. Und ich das Gefühl habe, dass wir etwas ganz Wertvolles für die Jungs tun. Und so bin ich jetzt wirklich durchdrungen und überzeugter Kreuzkantor.
Kruzianer Leid gibt es nicht. Gefordert ist die ganze Seele. Und wenn Chorassistent Peter Kopp den Prüfling fragt, ob der sich mit Vorzeichen, also mit Kreuzen, auskenne, dann hat das schon seine tiefere Bedeutung.
Los, zusammen. Ein. Naja, das ist irgendwie Beifall bei uns.
also den Rhythmus, das fand ich, das war das Schwierigste. Naja, in der Wallen war ich eigentlich ganz gut, bin ich auch immer. War auch ganz einfach, also ich hätte es schwieriger erwartet.
Nach den Prüfungen stehen schon die jüngsten Kruzianer vor dem großen Probensaal. Wer zu den nächsten Auserwählten gehört, ist noch nicht entschieden. Fest steht, dass dann ein hartes Probejahr folgt.
Ja, am meisten beansprucht sind natürlich die Jungs in der 4. Klasse. Die haben gleich nach ihrem Schulunterricht, haben sie um 12 Uhr eine erste Probenphase, dann haben sie eine Mittagspause, dann kommt normalerweise die Gesamtknabenchorprobe, wo dann eben natürlich die 4. auch wieder dran sein muss. Dann kommt zum Beispiel eine Männerchorprobe. In der Zeit können dann die Kleineren ja entweder betreute Hausaufgaben machen oder sie haben womöglich Freizeit oder in dieser Freizeit nehmen sie dann vielleicht ihre Klavierstunde. Und dann kommt eine zweite oder sogar für die Kleinen eine dritte Probenphase, wo nochmal der Knabenchor dran ist.
Manchmal sehen sich die Jungen und ihre Eltern einige Wochen nicht. Für die 4. und 5. Klassen besteht Alumnatspflicht. Das Leben im Internat erfahren die jungen Kruzianer als zusätzliche Belastung. Die Musik verbindet sie alle, tröstet und motiviert. Die 800-jährige Tradition verpflichtet. Und letztlich haben die Jungs aus der 4. Klasse diese erste Zeit mit viel Heimweh ganz gut überstanden.
Also ich komme aus Chemnitz und wohne im Alumnat, also bin Auswärtiger. Naja, alle 3 Wochen fährt man mit dem Zug nach Hause, ist eigentlich ganz schön. Hat man nicht so viel Stress, zum Beispiel Haustier sauber machen, mit der kleinen Schwester rumärgern.
Ja, am Anfang wollte ich auch Kreuzchor weg und wieder nach Hause, nach Radebeul. Aber dann nach ein paar Wochen, wo ich dann schon ein bisschen die Lieder kannte alle, dann hat es dann richtig Spaß gemacht. Man muss sich erstmal einleben.
Und während die Jungs Auge in Auge mit Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach die Partituren studieren, dringen aus dem Kellerfenster gleich neben dem Ausgang ganz andere Klänge. Martin Stange singt im Kreuzchor und ist einer der jungen Rocker, denn auch das gehört zur Tradition.
Theo Adam, der hat auch in der Band gespielt hier. Die hießen Karo 7 oder so, oder Kreuz 7 oder irgend sowas. Und da hat er auch Bass gespielt, ja, und da muss ich das halt auch machen. Mein Vater war auch schon im Chor. Insofern ist also eigentlich ein Familienbetrieb hier. Es sind auch manche Familien, die haben 3 oder 4 Leute dort drin gehabt schon, ja.
Zu jeder Generation gehören mindestens 150 Kruzianer, die alle einmal eine Aufnahmeprüfung bestehen mussten und dann später wahrscheinlich festgestellt haben, dass es im Leben noch viele aufregende Viertelstunden gibt.
Jacqueline Vogel beobachtete die Aufnahmeprüfungen im Dresdner Kreuzchor. 7.59 Uhr, noch eine Minute bis zu den Nachrichten um 8 Uhr.
Deutschlandfunk. Acht Uhr. Die Nachrichten.
Die Zeit, es ist 12:05 Uhr.
S2 aktuell.
Und das sind unsere Themen in den nächsten 25 Minuten aktueller Politik aus Stuttgart. Fall Volkswagen, neue Altersteilzeitregelung bei VW. 12.30 Uhr die Wirtschaftsredaktion mit aktuellen Berichten und Kommentaren und ab 12.45 Uhr der Schwerpunkt. Zumindest bei Volkswagen gehen die Tarifparteien in der Altersregelung neue Wege und nicht nur nach Ansicht der Verhandlungsführer der Unternehmensleitung ist der in der vergangenen Nacht ausgehandelte Kompromiss ein Einstieg in neue personalpolitische Felder. Künftig sollen die Arbeitnehmer bei VW also zwischen dem 55. und 60. Lebensjahr ihre wöchentliche Arbeitszeit halbieren können und dies ohne nennenswerte Verluste. Denn das Unternehmen wird bei dieser sogenannten Altersteilzeitregelung den Lohn der älteren Arbeitnehmer auf durchschnittlich 85% netto aufstocken und darüber hinaus die Rentenversicherungsbeiträge zu 100% weiterzahlen. Das ist ein Kompromiss, der alle Beteiligten zufriedenstellt und ein akzeptabler Ersatz für die Vorruhestandsregelung, die letztes Jahr von der Bundesregierung abgeschafft wurde. Karin Abenhausen mit Einzelheiten.
6 lange Verhandlungsrunden dauerte der Kampf um die Altersteilzeit. Dann, am späten Abend, war er endlich entschieden.
Damit ist gesichert, dass Volkswagen in den kommenden 5 Jahren bis zu 10.000 der 90.000 Beschäftigten schrittweise in den Ruhestand schicken kann, ohne jemanden entlassen zu müssen. Das Unternehmen rechnet trotz der zurzeit günstigen Auftragslage spätestens zur Jahrtausendwende mit erheblich zu viel Personal. Denn die Mitarbeiter sind so produktiv geworden, dass sie die vom Band rollenden Autos nicht schnell genug abverkaufen können. Und so sieht die Regelung aus. VW stockt während der Altersteilzeit die gesetzlichen Bezüge von 70% auf 85% auf. Gleichzeitig bezahlt das Unternehmen 100% der Rentenbeiträge. Und den Rentenverlust von maximal 18% gleicht VW mit bis zu 9% aus. Ein ähnliches Ergebnis hatte die IG Metall schon bei einer Tochter von Preussag Stahl ausgehandelt. Mit der Altersteilzeitregelung ist nun auch der Generationenvertrag gesichert. VW kann Personal abbauen und dennoch für 2 Ruheständler jeweils einen Lehrling fest übernehmen. Anstellungen für 1.000 Auszubildende sind so pro Jahr gesichert. Das Ergebnis kann als Triumph für die Gewerkschaft gewertet werden, denn es kam ohne große Gegenleistungen zustande. Zu Hilfe kam der Gewerkschaft dabei auch die gute Auftragslage des Konzerns, wie Verhandlungsführer Schumm einräumen musste.
Wir sind zunächst einmal erfreut, wenn die Situation bei Volkswagen nach oben gerichtet ist. Das ist Punkt Nummer 1, dass es nicht ganz einfach ist, in Tarifverhandlungen vor diesem Hintergrund, sag ich mal, das allerletzte Fältchen noch herauszuverhandeln. Das ist völlig klar.
Lange hatte VW darum gerungen, wenigstens die Zuschläge bei der Samstagsarbeit oder die Pausen zu kürzen, um eine Gegenfinanzierung bei der Altersteilzeit zu erreichen. Doch die IG Metall blieb stur. Sie akzeptierte lediglich mehr Samstagsschichten, allerdings mit Zuschlägen wie bisher. In einem Punkt allerdings ließ sie mit sich reden. In den Dienstleistungsbereichen wird es künftig 2 niedrigere Lohngruppen für Neuangestellte geben. IG Metall-Verhandlungsführer Peters fürchtete nämlich, dass sonst Bereiche wie die Kantine oder der Werkschutz künftig alle ausgelagert werden.
Dann glauben wir, dass wir wieder einen Teil von Tätigkeiten einsammeln können, deren wir verlustig gegangen sind, im Wege von Outsourcing und so ein Gedöns. Und wir glauben, dass wir das auch wieder reinbekommen können und damit auch, wenn Sie so wollen, unsere Beschäftigung nicht nur halten, sondern unsere Beschäftigung auch ausdehnen können.
Beide Seiten bekräftigten noch einmal den Willen zur Beschäftigungssicherung und sie schnürten ein komplettes Paket, in dem sie auch gleich noch die Lohn- und Gehaltserhöhungen mit einbanden. Moderat hält sich die IG Metall dabei an die Abschlüsse aus dem Flächentarif. Das heißt, plus 1,5% zum 1.8.97 und ein Jahr später noch einmal 2,5% drauf. Außerdem bekommt dieses Jahr jeder VW-Beschäftigte einen Sonderbonus von 500 Mark wegen der guten Ertragslage. Das Ergebnis wird sicherlich Signalwirkung auch für andere Unternehmen haben, die auf Altersteilzeit angewiesen sind. Denn eines macht der VW-Verhandlungsführer Schumm trotz einer gewissen Unzufriedenheit deutlich. Mit dem jetzt erreichten Ergebnis wird die Altersteilzeit nicht mehr kosten als die frühere Vorruhestandsregelung. Schumm nannte Kosten pro Beschäftigten von durchschnittlich 150.000 Mark.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Mit Elke Durak im Studio einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Uhr 16 ist es geworden. Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Morgen. Es wird 7.51 Uhr. Wir kommen zum Podium in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Wir wissen es, die Skepsis der Deutschen gegenüber der EWU ist nach wie vor groß. Besonders ausgeprägt ist sie in den neuen Ländern und hier vor allem bei den mittelständischen Unternehmen. Weshalb? Sie haben die größten Befürchtungen angesichts der Kosten, die mit der Umstellung auf den Euro auf sie zukommen. Zumal der Mittelstand in Ostdeutschland noch ganz andere Sorgen hat, als sich auf das neue Geld einzustellen. Von dieser Regel gibt es aber wie so oft auch Ausnahmen. Ursula Welter hat einen solchen Betrieb in der Landeshauptstadt von Thüringen besucht.
Die Geschichte dieses Unternehmens wurzelt in Europa und es ist heute wieder eine europäische Geschichte, in deren Zentrum Deutschland steht, das vormals geteilte, heute wiedervereinigte Deutschland mitten in Europa. Der Familienbetrieb hat alle Wechselfälle der europäischen Geschichte erlebt und vielleicht ist das der Grund, warum dieser Betrieb nun auch die Zukunft Europas in Gestalt der Währungsunion aktiv mitgestalten will. Wir schreiben das Jahr 1864. Der Gärtnergehilfe Niels Lund Christensen verlässt seine Heimat Dänemark. Das Ziel ist Erfurt, jene Stadt im Regenschatten des Thüringer Waldes, wo das Klima ausgesprochen günstig ist für die Pflanzen- und Samenzucht, wo die Trockenheit im August und September reiche Ernte verspricht und wo Tatendrang und Ideen in jener Zeit ihre Blüten treiben. 1867, in der Marktstraße in Erfurt, gründet Christensen sein eigenes Geschäft, eine kleine Gärtnerei. Obwohl seine neuen Herren ihn im dänisch-preußischen Krieg zwingen, aus dem I im Namen ein E zu machen, bleibt Christensen, wie er nun heißt, in Erfurt. Er heiratet eine Thüringerin, wird sesshaft und die Früchte seiner Arbeit treten von nun an als Exportschlager ihre Reise um die Welt an. Die ersten Kataloge der Erfurter Pflanzen- und Samenzucht Christensen erscheinen in deutscher, französischer, englischer und in spanischer Sprache. Als erster Erfurter nimmt er eine Telefonanlage in Betrieb, aus Großbritannien importiert, und er gründet noch vor dem Ersten Weltkrieg das später im Westen so bekannte Vertriebsnetz von Fleurop. Heute, knapp 90 Jahre später, blickt sein Urenkel, der den Namen des Unternehmensgründers trägt, blickt Niels Lund Christensen stolz auf die Geschichte der Familie zurück. Eine Geschichte, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg vom Erfolg abwendet. Die Erfurter Züchterlandschaft ist zerstört, der Wiederaufbau mühsam. Der junge Christensen, Jahrgang 1940, wird von seinem Vater nach Großbritannien geschickt, um den stalinistischen Ausbildungszwängen zu entkommen. Er besucht Schule und College und er lässt sich erst wieder in Erfurt nieder, als Deutschlands Teilung programmiert ist. Es dauert nicht lange, bis die Familie die politischen Verhältnisse der nun angebrochenen Zeit direkt zu spüren bekommt.
Mein Vater ist 1972 enteignet worden, wie etwa auch 13.000 Betriebe in der damaligen DDR. Das waren im Regelfall private Betriebe oder Betriebe mit staatlicher Beteiligung. Das ging bei uns innerhalb von 8 Tagen ab. Ich sage das auch völlig ohne Groll, ohne alles. Es war aber ein sehr harter Einschnitt für die Familie.
Als die Mauer fällt, bricht auch für die Familie Christensen eine neue Zeit an. Das Modrow-Gesetz erlaubt ihr, den Betrieb zurückzukaufen. Mit geliehenem Geld fliegt Niels Lund Christensen in die USA, sondiert Handelsmöglichkeiten. Ein befreundeter Bürgermeister stellt ihm sein Telefon kostenlos für die ersten Geschäftskontakte zur Verfügung. Eine harte Zeit, sagt Christensen heute, eine Zeit aber, die sich gelohnt habe. Heute steht im Erfurter Stadtteil Borntal ein schmucker Betrieb, 165 Mitarbeiter, 30 Lehrlinge. Gehandelt wird mit der ganzen Welt. Der Unternehmer ist stolz auf die Aufbauleistung seiner Leute, die ihm über die schwere Zeit geholfen haben. Christensen spricht von Zusammengehörigkeitsgefühl und er verkörpert es. Beim Rundgang durch das Unternehmen kennt er jeden Mann, jede Frau mit Namen, spricht sie auf ihre persönlichen Belange an, kennt ihre Vergangenheit, ihre Zukunftspläne. Mit diesem Team will Niels Lund Christensen nun auch die nächste Herausforderung, die zweite nach der Wende, meistern. So wie die Großkonzerne ihre Vorbereitungen auf die Europäische Währungsunion treffen müssen, ihren Handel, ihre Buchhaltung, ihre Software auf das neue Geld einrichten, genauso stehen auch die kleinen Betriebe vor den großen Problemen und Kosten, die die Umstellung mit sich bringen wird. Christensen sieht diese Probleme. Als Chef der Industrie- und Handelskammer Erfurt, als Vizepräsident des Deutschen Industrie- und Handelstages, sieht er aber auch die Notwendigkeit eines einheitlichen europäischen Wirtschaftsraumes.
Wir müssen jetzt einfach zu neuen Ufern aufbrechen mit unseren Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit unserer gut ausgebildeten Fachmannschaft, die Fachleute, versuchen jetzt solche Dinge zu machen, um dort auf dem Weltmarkt mitzuspielen. Wir müssen dort lernen, mehr Flexibilität auf die Beine zu bringen. Ich habe da keine Angst vor der Zukunft. Und das brauchen wir. Und das ist auch ein Teil der Einführung des Euro, der Euro-Währung. Größere Flexibilität. Und wenn wir das nicht zunehmend besser beherrschen in Deutschland, werden wir zunehmend Probleme bekommen mit der Sicherung unseres Lebensstandards.
Die Sorgen seiner Mitmenschen, vor allem im ostdeutschen Unternehmerlager, angesichts der bevorstehenden Einführung des neuen Geldes, teilt Christensen. Die Umstellung sei gewaltig, sagt er. Und die Unternehmen hätten schließlich genug damit zu tun, ihr Geld zu verdienen.
Es So, und ich bin in dieser Frage vom Grundsatz her auch sehr optimistisch, weil ich weiß, was wir nach 1990 hier in neuen Bundesländern fertiggebracht haben.
Der Urenkel des dänischen Firmengründers ist also zuversichtlich. Auf die Frage, was für ihn Europa sei, sagt er spontan, die deutsch-französische Aussöhnung. Es fasziniere ihn, wie Feinde zu Freunden geworden seien.
Ohne die Europäische Union mit ihrer Struktur und Wirtschaftshilfe, dann wären wir heute erstmal nicht so weit, wie wir sind.
Christensen aber setzt nicht nur auf die Hilfe von außen. Er setzt vor allem auf das, was seiner Familie von den ersten Schritten der thüringischen Pflanzenzucht im letzten Jahrhundert bis zu den Wirren der Nachwendezeit geholfen hat und was nun auch auf dem Weg nach Europa gefragt sei. Er setzt auf Zuversicht und Pioniergeist.
Zu Besuch in Thüringen war Ursula Welter, 7.59 Uhr ist es gerade geworden.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in ein Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu direkt aus Europa Nummer 197. Die deutsch-polnischen Beziehungen haben eine 1000-jährige Geschichte und da hat es immer wieder kriegerische Zeiten, aber auch immer wieder friedliche Zeiten gegeben, in denen die Beziehungen zum Nachbarn sehr gut waren. Es hat Konflikte gegeben, aber Deutsche und Polen haben auch viel Achtung füreinander empfunden und die empfinden sie auch jetzt wieder. In Deutschland hat man das polnische Nationalgefühl bewundert, und man hat besonders anerkannt, dass es in Polen als erstem Land in Europa schon 1791 eine Verfassung gab. Aber es ist noch nicht lange her, dass Polen im Zweiten Weltkrieg unter seinem westlichen Nachbarn schwer gelitten hat. Und auch, dass sehr viele Deutsche ihre Heimat im Osten verloren haben, ist erst etwa 50 Jahre her. Wenn man das bedenkt, muss man sich darüber wundern und dafür dankbar sein, wie normal die deutsch-polnischen Beziehungen inzwischen wieder geworden sind und dass die Aufgaben, vor denen man in Polen und in Deutschland steht, nur selten zu Interessengegensätzen und meist zur Zusammenarbeit führen. Eine gemeinsame Aufgabe für Deutsche und Polen ist es, im allmählich zusammenwachsenden Europa das Gewicht dieser beiden Staaten richtig zur Geltung zu bringen. Bei der bevorstehenden Zusammenarbeit in der Europäischen Union gibt es noch viel zu tun. Früher hatte Frankreich immer besonders enge Beziehungen zu Polen, aber jetzt interessiert man sich in Frankreich mehr für Südeuropa als für Osteuropa. Die Franzosen werfen den Deutschen manchmal vor, dass sie sich zu wenig um die Länder am Mittelmeer kümmern, während viele Deutsche bedauern, dass die Franzosen nicht so viel für gute Ost-West-Beziehungen in Europa tun wie die Deutschen. Am besten wäre es, wenn es in Mitteleuropa zu einer engen Zusammenarbeit der 3 Staaten Frankreich, Deutschland und Polen käme. Das wäre gut für die sicherheitspolitische Stabilität, dadurch würde sich aber auch das Gefühl der geistigen Zusammengehörigkeit verstärken und das würde sich auch auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet positiv für alle 3 Staaten auswirken. Wenn Polen der Europäischen Union beitritt oder Mitglied der NATO wird, sollten die Polen sich nicht einfach nur noch dem Westen zuwenden, sondern im gemeinsamen europäischen Interesse auch etwas für die Zusammenarbeit mit den ost- und südosteuropäischen Staaten tun, so ähnlich wie die alte Bundesrepublik als Mitglied des Nordatlantikpakts Anfang der 70er Jahre mit ihrer Ostpolitik einen wichtigen Beitrag zur Entspannung und zur Verbesserung der Ost-West-Beziehungen geleistet hat. Damals war Westdeutschland der östlichste Staat der NATO, aber nach der Osterweiterung des Atlantischen Bündnisses wird Polen der östlichste NATO-Staat sein und sollte dann wenigstens teilweise die Rolle übernehmen, die Westdeutschland gespielt hat. Aber auch schon vor ihrem NATO-Beitritt können die Polen viel für den Einigungsprozess in Europa tun. Es ist sehr wichtig, in West- und Zentraleuropa zu einer guten Zusammenarbeit mit den ost- und südosteuropäischen Ländern zu kommen. Und dazu kann Polen auch schon einen wichtigen Beitrag leisten, ehe es dem Nordatlantikpakt beitritt. Damit hat man in Polen aber auch schon begonnen. Beispielsweise hat sich der polnische Präsident mit dem Präsidenten der Ukraine getroffen, um darüber zu sprechen, was man tun kann, um die Beziehungen zwischen diesen beiden Staaten zu verbessern. Polen gehörte früher zum Ostblock und den beherrschte die Sowjetunion. Die Ukraine gehörte zur Sowjetunion, gehört aber jetzt zu einer Gruppe von Staaten, in der Russland das größte Gewicht hat. Über Polens Beziehungen zur Ukraine liegen die Schatten der Vergangenheit, aber jetzt will man versuchen, diese Belastungen zu überwinden, und dass das geschieht, liegt auch im gesamteuropäischen Interesse. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 197. Danke.